Stasi, Rechte, Radikale. 30 Jahre Jugendgottesdienst im Südwesten der DDR. Da müssen wir uns ein Stück weit auf eine Zeitreise begeben bei diesem Thema. Ich weiß nicht, wie ihr heute Morgen hier angekommen seid, die mit der S-Bahn gefahren sind, vielleicht vom Bahnhof oder weil sie aus dem Großraum Stuttgart kommen, sind vermutlich in Wagen gestiegen, die ziemlich voll waren mit Gleichgesinnten, die alle das gleiche Ziel hatten, nämlich die Jumiko 2011. Und man ist so gemeinsam hier vorgeströmt. Ich war schon ein bisschen früher da und stand so hier oben auf der Brüstung und hat so einen Blick auf den Vorplatz und sieht dann ab 8:30, wie die Ströme hier hereinkommen und immer größer werden. Und also es ist unheimlich toll, ja, dass wir uns hier so treffen können und es gibt so viele junge Christen. Und wir kommen alle hierher. Ist eine super Sache. Wir haben so ein super schickes Messegelände hier, das wir einfach mieten können. Das war sicher zu DDR-Zeit noch ein Stück weit anders. Und bei unserem Vortrag jetzt haben wir zwei Zeitzeugen, in Anführungszeichen, dabei, also zwei Leute, die das aus erster Hand berichten können, wie das eigentlich war damals, wie Gott damals als Zentrum der Geschichte, als der Herr über die Menschen, auch über die Zeit gewirkt hat. Jens Merker ist 45 Jahre alt, Pfarrer in der Sächsischen Landeskirche, hat drei Töchter, hat er mir geschrieben, und er ist in seiner Gemeinde in Netschkau im Vogtland, ich kannte das jetzt auch nicht näher, aber dort steht wohl die größte Ziegelsteinbrücke der Welt, also falls ihr mal irgendwie architektonisch interessiert seid, die sogenannte Göltschtalbrücke. Hat auch eine interessante Biografie hinter sich, war zunächst Krankenpfleger und hat sozusagen erst auf dem zweiten Schritt dann diesen Weg im vollzeitlichen Dienst für Gott eingeschlagen. Und er hat mir so geschrieben, den wichtigsten Satz, den mir mein Lehrpfarrer mit auf den Weg gegeben hat, der war: nicht Fläche predigen, sondern Profil. Nicht Fläche predigen, sondern Profil. Finde ich ein sehr interessanter Satz und sind gespannt darauf, wie du das jetzt gleich umsetzen wirst. Neben ihm sitzt Gerhard Rosbach, der auch zu den Jüngeren hier im Saal gehört. Gerhard Rosbach, Diakon in Moritzburg, auch in Sachsen gewesen, seit September 2009 im Ruhestand. I.R. sagt man so schön, in Rente oder im Ruhestand. Und er hat das übersetzt mit in Reichweite. Also überall dort, wo es brennt, so habe ich das mal für mich interpretiert, oder wo ja, er gebraucht wird, ist er nach wie vor zur Stelle. Er hat in der Gemeindearbeit, ist er aktiv gewesen, hat ein Freizeitheim geleitet, war im Auftrag der Landeskirche, der Sächsischen Landeskirche, viel unterwegs, hat Zeltplatzarbeit gemacht. Und ja, sein ganzes Leben hat er eigentlich, schlug sein Herz für diese missionarische Arbeit als Gemeindediakon und möchte uns ein bisschen über diese missionarische Arbeit unter ganz anderen Umständen, eben nicht in dieser Freiheit in der DDR, während der Zeit der DDR berichten. Ich freue mich jetzt auf euren Vortrag. Jens, wir beginnen mit dir.
So, ich bemühe mich also nicht in die Fläche zu gehen, sondern ins Profil, aber der Satz stammt eben nicht von mir. Ob mir es so gelingt, weiß ich nicht, ich hoffe es. Also vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Wir haben uns so, Gerhard und ich, die Zeit halbe geteilt. Ich versuche mich dran zu halten und ich will so beginnen mit einer biblischen Besinnung und eher dann so direkt nochmal zu dem Thema, was ja eigentlich heute Nachmittag auch über diesen Nachmittag steht. Liebe Genossen des Glaubens, so wollte ich eigentlich begrüßen, steht bei mir. So haben wir manchmal scherzhafterweise untereinander uns gegrüßt. Die Amerikaner fliegen zum Mond. Plötzlich eine Meldung an die NASA. Hey, ihr da unten, die Russen sind vor uns da und malen den Mond rot an. Daraufhin die Meldung der NASA: wartet einfach, bis die fertig sind und schreibt dann Coca-Cola drauf. Nun, in der DDR, ehemaligen DDR muss man ja sagen, gab es Coca-Cola nicht so oft, aber das meiste war im Bilde gesprochen natürlich rot angemalt wie dieser Mond in diesem Witz am Anfang. Das heißt, die Ideologie des Kommunismus durchdrang alle Bereiche der Gesellschaft. Und als Christ hobst du dich deshalb vor diesem sozusagen roten Untergrund ab, ob du wolltest oder nicht. Wie schon gesagt wurde, mein erster Beruf war Krankenpfleger. Es war also nicht so, dass ich von Kind an gesagt habe, ich will mal Pfarrer werden. Das Gegenteil, wenn mich jemand gefragt hatte, was willst du werden, habe ich gesagt, alles, nur nicht Pfarrer. Also auch für die, die sagen, ich will nie Missionar werden, ihr seid nicht sicher. Es kann sein, es wird doch. Ja, also mein erster Beruf, Krankenpfleger. Und um das zu werden, musste man in der DDR damals so ein Fachschulstudium absolvieren. Und weil ich als selber Pfarrerssohn und Christ nicht Mitglied war in diesem kommunistischen Jugendverband mit dem schönen Namen Freie Deutsche Jugend, hätte ich normalerweise gar nicht studieren können. Aber ich hatte Glück, Krankenpfleger wurden damals händeringend gesucht und so interessierte sich für meine politische Abneigung gegen den Sozialismus überhaupt niemand. Nur einmal, erinnere ich mich, bin ich mit einem Dozenten aneinander geraten. Es war ein Seminar angesetzt, in dem die sozialistische Friedenspolitik behandelt werden sollte. Und das Motto hieß ja damals, Sozialismus und Frieden sind wesensgleich. Das ist ein und dasselbe. Und ich weigerte mich aber, daran teilzunehmen und wurde gefragt, wieso? Meine Antwort, als Christ denke ich über den Frieden etwas anders als Sie. Und so ging ich also und der Dozent schrie mir noch nach, die Worte sind mir heute noch im Ohr, Sie sind auch so ein armseliges Objekt imperialistischer Meinungsmanipulation. Und erst nach und nach ging mir auf, dass er mich Objekt genannt hat, nicht mal Subjekt. Ne? Ein zweites Beispiel aus dieser Zeit, als Krankenpfleger, als ich noch in der Ausbildung war. Ich hatte eine Kommilitonin, die während ihrer Ausbildung Christ geworden war. Und sie wollte konsequent sein und sagte, ich trete nun also aus diesem kommunistischen Jugendverband FDJ aus. Und sie reichte diesen Austritt schriftlich ein, aber daraufhin wurde sie und auch ihre Eltern und ihre Verwandtschaft so unter Druck gesetzt, dass sie unter Tränen, ich sehe es noch vor mir, um ihrer Eltern willen den Rückzieher gemacht hat und eben in diesem Verein trotzdem drin geblieben ist. Aber es war für sie keine einfache Entscheidung. Was ich mit diesen ersten Beispielen sagen will, als Christ brauchst du einen Standpunkt. Nicht nur damals war das so und nicht nur in diesem Teil Deutschland, der sich DDR nannte, sondern das ist auch heute so. Du musst wissen, wo du hingehörst oder genauer gesagt, wem du gehörst. Sonst zieht es dir die Beine weg. Ganz gleich, ob du als Otto-Normalversager dein Leben fristest oder ob du als Missionar in ein fernes Land gehst. In meiner biblischen Besinnung sage ich deshalb nichts Neues, sondern hole sozusagen einen alten Hut hervor. Ich will über einen Satz aus der Apostelgeschichte sprechen und danach dann wird Gerhard Rosbach im zweiten Teil noch mehr auf so praktische Erfahrungen eingehen. Also sozusagen jetzt immer noch das Vorprogramm. Wir sind ja hier in Württemberg und ist ja ein frommes Land, da hat jeder sicher eine Bibel dabei. Und wer sie dabei hat heute, ich kann mal mit aufschlagen, es sind zwei Sätze nur aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte im Kapitel 2, die Verse 41 und 42. Das ist ein ziemlich bekannter Satz. Apostelgeschichte 2, Vers 41 und 42 und vor allen Dingen Vers 42. Ich lese die Verse mal vor. Also es geht um die erste Gemeinde damals, die nun sein Wort nach der Pfingstpredigt des Petrus, ne, war ja eine gewaltige Rede, die er gehalten hat, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Und jetzt kommt das Eigentliche. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie blieben aber beständig. Ihr Lieben, ich sage es nochmal, Genossen des Glaubens, beständig bleiben. Auch wer geht, muss bleiben. Also wer vorhat, in die Mission zu gehen, der muss bleiben. Das heißt, wenn du gehst, musst du in Gott bleiben. Verankert bei Gott, kann man auch sagen. Verwurzelt in ihm. Die Bibel gebraucht dafür zahlreiche Bilder. Eins gefällt mir besonders gut. Im ersten Psalm wird da dieses schöne Bild von einem Baum gebraucht. Ich lese mal die Verse vor. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Willst du in die Mission gehen, finde ich das ganz toll. Aber da musst du bleiben, in Gott. Bei ihm brauchst du deinen Standpunkt. Ansonsten wird es eine Mission Impossible, also eine unmögliche Mission. Bleibe also beständig bei Gott. Aber wie? Das Erste, was uns in diesem Satz aus der Bibel gesagt ist, was du brauchst, um beständig bei Gott zu bleiben, ist die Bibel. Die Lehre der Apostel, so steht es hier. Was haben die Apostel damals gelehrt? Nun nichts anderes als das, was Jesus sagt. Und was sagt Jesus? Er sagt, was Gott will. Und macht darauf aufmerksam, dass auch schon das Alte Testament der Bibel von ihm spricht. Lehre der Apostel, damit ist die ganze Bibel gemeint. Ohne Bibel wird Jesus nur noch zur Attrappe. Es ist bei uns so, vielleicht hier auch so, auch selbst in frommen Kreisen greift ja so eine gewisse Bibelvergessenheit um sich. Manchmal fehlt die Lust, die Bibel zu lesen, ja, das gibt's. Oder man beschäftigt sich zu sehr mit der christlichen Hochglanzliteratur, mit den bunten Bildern und neuesten Erkenntnissen, sodass am Ende einfach die Zeit fehlt, um nun auch noch in die Bibel reinzugucken. Ja, und mancher hochrangige Repräsentant der Christenheit fühlt sich gar dazu berufen, Jesus und die Bibel voneinander zu trennen und zu sagen, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Christus, also nach so einer Begründung oder einer ähnlichen, Christus ja, zur Bibel aber nur ein eingeschränktes Ja, denn wer weiß, ob sich da nicht Fehler eingeschlichen haben in dieses dicke Buch. Und heraus kommt dann manchmal so ein Gefühlschristentum, das sich so hauptsächlich aus Visionen und Eindrücken nährt, mehr als aus der Heiligen Schrift. Nicht umsonst hat auch Martin Luther damals so penetrant neben vielen anderen Dingen betont, allein die Schrift, die Bibel ist unser Maßstab und vor allem das, was drin steht und vor allem der, von dem sie spricht, nämlich Jesus. Beständig bei Gott bleiben durch die Heilige Schrift. Und nun kommt ein zweites hinzu in unserem Abschnitt aus der Bibel, Gemeinschaft. Also als Christ bist du nicht zum Alleinunterhalter berufen, auch wenn man sich manchmal vielleicht sehr allein vorkommt. Ich weiß nicht, wie das ist in der Mission. Kann mitunter sein. Aber du bist nicht zum Alleinunterhalter auf Lebenszeit berufen, sondern du brauchst die anderen und die anderen brauchen dich. Gemeinsam glauben, das ist keine Pflicht, die wir jetzt erfüllen müssen, sondern das ist ein Geschenk, was Gott uns macht. Ich habe meinen Wehrdienst in der damaligen DDR als Bausoldat abgeleistet, auch Spatensoldat genannt. Das heißt, das war die sogenannte waffenlose Front. Das heißt, wir haben mit dem Spaten hantiert, aber nicht mit einer Waffe. Das war nicht immer leicht, weil du in dieser Truppe als Bausoldat quasi als Staatsfeind angesehen wurdest, weil du nicht bereit warst, deine Heimat mit der Waffe zu verteidigen. Aber dort haben wir trotz dieser Notsituation christliche Gemeinschaft einmal ganz anders erlebt. Da spielt es überhaupt keine Rolle, aus welcher christlichen Gemeinde wir im Einzelnen kamen. Durch die einheitliche Uniform und auch nahezu den gleichen Haarschnitt sahen wir äußerlich sowieso ziemlich ähnlich aus. Also spielte auch so die kirchliche Herkunft ja bei uns nur eine Nebenrolle. Aber gemeinsam haben wir in der Bibel gelesen, haben uns darüber unterhalten und gemeinsam gebetet. Ich war erstes halbes Jahr auf der Insel Rügen in Prora, wer das schon gehört hat, und da war es ganz streng verboten, dass Christen sich versammeln. Das wurde auch immer wieder kontrolliert und deshalb mussten wir uns oft heimlich treffen. Einmal saßen wir zum Beispiel auf dem Fußboden in einem Umkleideraum. Über uns hingen so die dreckbeschmierten Arbeitsklamotten. Neben uns, ja dann auf Nasenhöhe, dampften die Arbeitsstiefel friedlich vor sich hin. Also allein der Duft war ein Erlebnis für sich. Und hörten wir, dass sich ein Vorgesetzter näherte, dann schaltete schnell einer das Licht aus, damit der uns bei der Kontrolle nicht entdeckte. Und tatsächlich hat auch mal geklappt. Der kam rein, wir saßen im Finstern und er hat nicht gemerkt, dass wir da waren. Aber es war uns wichtig, zusammenzukommen. Ganz gleich unter welchen Umständen. Deshalb sucht die Gemeinschaft mit anderen Christen. Denn allein gehst du ein. Beständig bei Gott bleiben durch die Bibel und die Gemeinschaft. Das Dritte, was nun genannt wird, steht hier Brot brechen. Da ist natürlich das heilige Abendmahl damit gemeint. Ich finde das fantastisch, dass wir Jesus sogar über unseren Geschmackssinn begegnen können. In den Psalmen heißt es schon, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Das Sprichwort, Liebe geht durch den Magen, gilt also auch für Gott. Und im Abendmahl, wenn es hier genannt wird, da kommen ja nun zwei Dinge zusammen. Das eine, die Gemeinschaft, von der ich gerade gesprochen habe. Wir trinken da, bei uns ist es zumindest so, bei den Lutheranern, wir trinken alle aus einem Kelch. Aber nicht nur das, dass wir dort Gemeinschaft haben, sondern auch jeder selbst wird ja von Gott gewürdigt. Du wirst gewürdigt, denn dir wird ganz persönlich dort in diesem Abendmahl immer wieder gesagt, Christi Leib ist für dich gegeben und sein Blut hat er für dich vergossen, zur Vergebung deiner Sünden, auch wenn sie noch so groß und viel sind. Bei den verschiedenen Ideologien, das war auch im Sozialismus so, da sieht man ja oft, dass der Einzelne überhaupt nichts zählt, sondern nur die Masse, das Kollektiv. Nicht so bei Jesus. Bei ihm gehst du nicht in der Masse unter, sondern bei Jesus bist du wer. Er liebt dich, das kannst du hören, das kannst du lesen, ja und sogar schmecken. Bibel, Gemeinschaft, heiliges Abendmahl, fehlt nur noch das eine letzte, was hier steht, das ist das Beten. Als unsere Tochter noch sehr klein war, unsere erste Tochter, haben wir es irgendwann mal riskiert und haben gesagt, heute gehen wir mal fein aus in eine Pizzeria. Wir haben sie mitgenommen und als wir dann am Tisch saßen und uns wurde die leckere Pizza serviert, wollten meine Frau und ich gerade den ersten Bissen zum Munde führen, als uns vor Schreck alles wieder von der Gabel fiel. Beten noch, rief unsere Tochter völlig empört und für alle hörbar. Und auf einmal war peinliches Schweigen an allen Tischen. Ihr müsst euch das etwa so vorstellen wie in einem Western, wenn ein schwer bewaffneter Fremder die Dorfkneipe betritt. Das Tischgebet gehört zu Hause dazu. Warum also nicht auch im Restaurant, so dachte unsere Tochter zurecht. Nun kann man über das Tischgebet so oder so denken, drüber streiten auch. Und ich gebe zu, wenn ich einmal öffentlich das Tischgebet zelebriere, dann bin ich in Gedanken oft auch mehr bei der Reaktion der anderen hinter und neben mir als bei Gott. Aber abgesehen von so einer Formfrage gehört das Beten natürlich dazu für uns. Das ist sowas wie eine Lebensäußerung. Was ist Beten? Meine Konfirmanden, die müssen immer folgenden Satz lernen. Beten ist das Reden des Herzens mit Gott. Jesus, obwohl er Gottes Sohn ist und mit Gott eins ist wie niemand anders, geht doch immer wieder, so lesen wir es in der Bibel, allein auf einen Berg, um zu beten. Und oft begegnet uns in der Bibel nicht nur die Aufforderung, sondern sogar die Einladung, mit Gott zu reden. Selbst in den verfahrensten Lebenslagen dürfen wir zu ihm gehen. Bekanntes Beispiel, Württemberg kennt jeder, Psalm 50, Vers 15, die Telefonnummer Gottes. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Also auch hier, wie bei den anderen Dingen, es geht hier nicht darum, irgendeine Pflicht zu erfüllen, eine Gebetspflicht, sondern auch das Gebet, dass wir mit Gott reden dürfen, das ist ein Geschenk. Wie du auch heißt, was du auch machst, wohin du auch ausgesandt wirst, Gott ist überall zu erreichen. Da gibt's kein Funkloch irgendwo auf dieser Erde. Ihm kannst du dein Herz ausschütten, sogar dann, wenn dir die Worte dafür fehlen. Bleibe also beständig bei Gott. Lies die Bibel, suche die Gemeinschaft, feiere das Abendmahl und sprich mit Gott. Dann darfst du gespannt sein, was Gott mit dir vorhat. Vielleicht ruft er dich in die Mission. Vielleicht braucht er dich aber auch hier. Vielleicht musst du auch noch warten, bis du es genauer weißt. Aber eins musst du klären und nicht damit warten, nämlich die Frage, ob du ihm gehörst oder nicht. Und darauf kommt es vor allem anderen, ob dann Missionar oder was auch immer, darauf kommt es vor allem anderen an. Amen.
Kann ich nur unterstreichen. Danke. Liebe Freunde, schön, dass ihr euch auf das Thema einlasst. Eine Vorbemerkung. Wenn ich in dieser Zeit über dieses Thema Stasi und so weiter rede, da habe ich manchmal den Verdacht, dass junge Leute sagen, Alter, red ruhig weiter, das ist lange her. Und trotzdem denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns erinnern und das nicht vergessen, was wir, und darüber will ich ein Stück erzählen, erlebt haben. Den Hauptakzent lege ich auf die Campingarbeit, Angebote für junge Leute. Wir nannten das bis heute offene Abende, Jugendgottesdienste und so weiter. Dazu noch ein paar Informationen über Jugendwochen in der damaligen DDR und die offenen Abende vor Ort in unserer Gemeinde. Das erste, Zeltplatzarbeit im Vogtland. Vogtland im Süden Sachsens, für die, die jetzt nicht wissen, wo liegt denn das Vogtland wieder. Jens hat es ja vorhin schon angedeutet. Vor 41 Jahren fuhr damals der Jugendevangelist und Dozent aus Moritzburg, Johannes Winkler, mit einer Gruppe Diakonschüler, heute nennt man die Studenten, aus dem Diakonenhaus in Moritzburg durchs Vogtland. Sie kamen an den beiden Campingplätzen vorbei, Pöhl und Pirk. Und dort bewegte diese Studenten nur eine einzige Frage. Und die war brennend für sie. Wer sagt diesen vielen hundert Leuten, die hier zelten, vor allen Dingen junge Leute, die frohe Botschaft von Jesus? Und schon ein Jahr später kam die erste Gruppe von Christen auf dem Campingplatz, suchte auf dem Pöhler Campingplatz Kontakt zu den Zeltlern, zu den jungen Leuten. Sie wurden eingeladen in die nahegelegene Kirche in Jogetha, denn die Angebote kirchlicher Dinge war auf dem Campingplatz unerwünscht, ich meine sogar verboten. Und deshalb wurden auch ganz schnell die staatlichen Stellen auf uns aufmerksam, die Mitarbeiter des MFS, Ministerium für Staatssicherheitsdienst, kurz Stasi, und haben uns, wie wir so sagten, beschattet. So wurde aus unserem ersten Begriff, den wir nannten Zeltplatz Mission, dann, weil es verboten wurde, Urlauberdienst. Es war dann dieselbe Sache, aber das Wort war ein anderes. Als ich dann selber 1973 auf dem Campingplatz in Birk meinen Dienst begann, spürte ich auch dort sofort den Druck, der ausgeübt worden ist von diesen gleichen Leuten, die eben schon erwähnte. Man hatte den Eindruck, so Schritt und Tritt, wir wurden beobachtet. Und dann wusste ich also, die Meldungen gingen auch beim Rat des Kreises, heute sind es die Landratsämter, ein. Und so musste ich in der Sommersaison des Öfteren in diesem Amt antanzen. Alle Gespräche, die dort geführt worden sind, landen bei mir in meiner Stasi-Akte. Man nannte das OV, operativer Vorgang. Mein Name OV Skorpion, sagt alles. Diese Akte durfte ich 1992 einsehen. Leider, muss ich jetzt mal sagen, nur 9 Jahre, der Rest ist bis heute verschwunden. Das waren damals bei mir 3 Ordner. Dort drin fanden sich alle Infos meiner IMs, so nannte man die, die inoffiziellen Mitarbeiter, oder auch die IMBs, inoffizielle Mitarbeiter mit besonderer Feindbekämpfung. Für meine Person waren das 25. Man schrieb also die Dinge auf, was meine ganz persönliche Person betrafen. Man schrieb auf, was für Angebote wir als Kirche machten, die Inhalte unserer offenen Abende, unserer Jugendgottesdienste und unserer Angebote. Ich fand ganz schlimme Dinge, aber eins der schönsten Zeugnisse, was mir also einfach Freude gemacht hat, wie man so über uns schrieb. Da stand zum Beispiel zu lesen, die Christen, Die beten sogar noch Mitternacht in ihrem Zelt und ich sah dort auch noch eine Kerze stehen. Besseres Zeugnis kannst du nicht ausgestellt bekommen. Die Christen beten also noch zu Gott zur Mitternacht. In dieser Zeit durfte ich eigentlich sehr oft spüren und einfach den Beweis bekommen aus Lukas 12, wo dort steht, wenn sie euch verhören, habt keine Angst, was ihr sagen sollt. Ich habe es bei den Gesprächen im Rat des Kreises und anderen Stellen sehr oft gespürt. Rückschauen kann ich nur sagen, ich bin unwahrscheinlich dankbar, dass so viele ehrenamtliche Mitarbeiter damals sich mit eingelassen haben auf die eigentlich doch schon gefährliche Einsätze. Sie hatten damals Mut, sie hatten Kraft, ja auch ein Stück zu kämpfen im Positiven. Den Mitarbeitern war manchmal gar nicht bewusst, was es bedeutete, so in dieser Öffentlichkeit zu stehen. Das bedeutete eigentlich für alle, wir haben es auch vorhin von Jens schon gehört, Benachteiligung in der Schule, Studium und auch Beruf. Und doch gab es schöne Möglichkeiten, wenn wir also nicht in der Kirche waren, auf dem Campingplatz Zeugnis zu geben, nämlich an den schönsten Stellen des Abends. Wer Camper ist, wird es wissen, die Lagerfeuerrunde. Dort wurde gesungen, da gab es ja Leute, die hatten also eine Stimme, das hast du bis sonst wohin gehört, und die haben natürlich die Leute angezogen. Und dann gab es die Mitarbeiter, die saßen jetzt nicht an einer Stelle von uns, sondern die haben sich natürlich verteilt, um dann mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, was uns an vielen Stellen auch unwahrscheinlich gut gelungen ist. Aber auch die Spitzel saßen dabei oder standen dabei, manchmal auch von Weiden. Ich war dann manchmal ein bisschen gemein und habe die wiederum auch wieder beobachtet. Aber das war ein gegenseitiges Beobachten. Wir haben dann oft versucht, an diesen Lagerfeuerrunden, wenn es um politische Themen ging, die sofort abzublocken, denn das war nicht unser Auftrag, mit Jugendlichen über politische Dinge dort schon gar in der Öffentlichkeit zu reden. Oft wurde uns auch wiederum dieses Lagerfeuer verboten, wo man wusste, das wird von den Christen gestaltet. Wir mussten es ausmachen, haben uns was Neues einfallen lassen. Gibt ja auch Kerzen. Wir haben in dieser Runde Kerzen gestellt. Die wurden uns ausgelegt, das ist ja auch wieder was Religiöses. Bloß bei uns, jeder im Zelt hatte Kerzen stehen, bloß bei uns galt es als religiös. Dann haben wir die wieder ausgemacht, was haben wir gemacht? Petroleumlampen angebrannt. Dort gab es dann keine Möglichkeit mehr, die brannten halt dann und es ging weiter. Wir hatten in dieser Zeit eigentlich sehr viele Kontakte, gerade zu jungen Leuten, die eben gerade keine Christen waren. Ein guter Freund von mir hat mal ein Wort geprägt, der sagt, rede doch mal nicht von Nichtchristen, sondern rede doch von noch Nichtchristen. Hat mir gefallen. Solche noch Nichtchristen haben wir dann eingeladen, auch zu Nachtreffen, zur Weiterführung. Manch einer hat dann in den Jahren auch zum Glauben so gefunden, dass er sagt, ich lasse mich auch taufen, in ihrer Heimatgemeinde geschehen oder dann auch in Jokata. Mancher ist sogar ehrenamtlicher Mitarbeiter geworden oder gar hauptamtlicher. Oder der ein oder andere auch ein missionarisch praktisches Jahr für diese Arbeit getan. Nach der Wende habe ich erfahren, und ich bin dankbar, dass es dazu nicht mehr kam. Unser kleines Heim, Freizeitheim in Jokata, war dafür vorgesehen als Treffpunkt, als Sammel- und Abtransport für ein Lager für Leute, die nicht ganz so in die DDR passten, nach Augustusburg. Gott sei Dank, dazu kam es nicht, aber die Listen waren bereits fertig. Das zweite, Jugendgottesdienste und offene Abende in unserer eigenen Kirchgemeinde in Jokata. 1978 haben wir als Jugendarbeit überlegt, wir müssen eigentlich auch vor Ort ein Angebot machen für solche junge Leute, die sonst nicht zur jungen Gemeinde gehen, die Jugendkreise, oder Leute, die so fragend sind, die könnte man eigentlich in diese offenen Abende einladen. So haben wir also 5-mal im Jahr diese Abende angeboten. Es trafen dort sich regelmäßig Leute aus dem Kirchenkreis, aber auch weiter darüber hinaus. Und sehr oft war die Kirche in Jokata voll bis auf den letzten Platz. Ausgestaltet mit evangelistischen Zeugnissen, Botschaft, mit Sketchen, Band und so weiter. Und auch dort saß natürlich, laut meiner Akte nachzulesen, die Herren, jungen Herren zum Teil, der Stasi dabei. Und weil wir das wussten, ohne dass wir jetzt genau wussten, wer ist es denn jetzt, die haben es ja nicht erkenntlich gezeigt mit Zeichen dran, ich, hallo Stasi. Ich habe dann also gerne beim Begrüßen gesagt, und ich begrüße auch die in besonderer Weise, die heute hier sein müssen, weil sie einen besonderen Auftrag haben. Der Lacher war natürlich auf unserer Seite, und in meiner Stasi-Akte war nachzulesen, wie frech ich diese Leute begrüßt habe, obwohl ich ja gar nicht wusste, dass die dabei sind. Alljährlich fand auch der traditionelle Gottesdienst im Rahmen der Ökumenischen Friedensdekade statt. Dort gab es sehr viel Aufruhr und von der Stasi auch ganz stark beobachtet. Wir trugen dann, ich muss jetzt im Nachhinein sagen, manchmal auch ein bisschen provokatorisch, das Symbol und Logo Schwerter zu Pflugscharen an den T-Shirts und den Jacken. Das haben wir also manchmal auch so provozierend in der Schule angehabt. Und da wurde das Zeug von Lehrern und anderen Leuten runtergefetzt. Und dann gab es natürlich Leute, die sagen, wir haben Nachschub. Nächsten Tag war es wieder dran. Das war manchmal provozierend. Das muss ich heute so sehen. Damals war man recht begeistert, wenn man wieder mal provozieren konnte. Muss man auch zugeben. Ich denke, dass es eine Zeit war, wo auch dort wieder unsere jungen Mitarbeiter ja gefordert waren, einen unwahrscheinlichen Mut hatten und begeistert waren um die Sache des Glaubens. Ich hoffe, dass es jeder so gemacht hat, dort auch dazu zu stehen und diesen Dienst zu tun, auch im Wissen, ich habe dadurch Nachteile für meine Ausbildung und was auch immer. Leider war auch einer, und zum Glück waren es bei mir nicht allzu viel, dabei, der also gründlich alles aufschrieb, der zu einer unserer noch heute uns begleitenden Band gehört. Das sind Dinge, die uns in dieser Zeit unwahrscheinlich traurig gemacht haben, wenn so interne Leute, die immer dabei waren, bei den Veranstaltungen, bei Gebetsgemeinschaften, wo man auch manchmal noch was sagen musste, und bei Bibelarbeiten und so weiter, und die dann also natürlich alles noch gründlicher aufschreiben konnte, und ich konnte es also alles 1992 nachlesen, und ich war schon schockiert. Und trotzdem bin ich dankbar, dass eigentlich nichts passiert ist. Ich sage heute, Gott sei Ehre und Dank. Ein paar Bemerkungen noch zu der zwei Jugendevangelisationen, Jugendwochen, die in Plauen stattfanden, in den 80er Jahren. Eine ganze Woche mit einer evangelistischen Botschaft an den Abenden. Damals die beiden Wochen hielt Theo Lehmann, der ja mit hier im Haus ist. Und auch das Mitarbeiterteam hat dort auch gelernt, zu bezeugen und auch zu stehen mit dem Wissen, wir werden von ganz bestimmten Leuten begleitet. Auch die Namen waren alle in meiner Akte zu finden, wer dort, weil ich war ein Stück Teamleiter, wer dort also mit mir zusammen in Plauen dort den Dienst tat. Die Stasi wusste also Bescheid. Und doch waren die beiden Wochen so gesegnet, dass heute, das sind die Jahrgänge so in die 40er, die jetzt sagen, uns hat diese Zeit der Jugendwoche in Plauen einfach geholfen, dass unser Glaube gewachsen ist, gereift ist und sehr viele stehen heute auch im ehrenamtlichen oder sogar hauptamtlichen Dienst. Gucken wir nach der Zeit. Dann gab es in Plauen, das wäre viertens, einen sogenannten Teekreis. Haben doch nicht Bier angeboten, sondern Tee. Für Jugendlichen ungewohnt, aber es hieß einfach der Teekreis. Dort trafen sich junge Leute, ein kleinerer Kreis. Das war für uns ein Stück Nacharbeit, für die Leute, die wir irgendwann mal kennengelernt haben, die sich informieren wollten. Wir redeten über Gott und die Welt. Und dort haben wir im Nachhinein gespürt und feststellen müssen, in diesem Kreis waren die meisten Jugendlichen eingeschleust worden, die also ganz bewusst dabei sein mussten, um dann zu informieren, was macht Kirche in diesem D-Kreis. Habe ich nie richtig begriffen, bis heute nicht. Dass dann solche Jugendliche auch sich dann plötzlich angemeldet haben zum Taufunterricht, aber nur als Trick. Pfarrer haben dann festgestellt, nach der Taufe, sie waren wieder weg. Und im Nachhinein, durch Akten haben wir festgestellt, es waren genau die, die dann in dieser Zeit, in diesem Taufkurs, dem Pfarrer auch viele Fragen gestellt haben, um auch Informationen von Kirche und so weiter zu haben. waren also schon Dinge, die uns erschrocken haben. Nicht alle Klarnamen habe ich bis heute in meiner Akte bekommen. 25 wird jetzt sagen, wann kommt denn endlich mal was zu den Radikalen? Inzwischen hat sich ja die rechte Front ein bisschen vermehrt, dass es mehr nach links auch geht, dass sie dann Angst hat, es ist alles rechts hier drin. Radikale und Rechte. Ich habe mit dem Theologen noch mal telefoniert, weil ich mir da nicht ganz sicher war, ob ich vielleicht bloß im vielleicht etwas verschlafenen Vogtland da gar keine Rechten gab zu DDR-Zeiten. Vielleicht in Chemnitz, damals in Karl-Marx-Stadt, vielleicht doch mehr. Aber ich habe mir es bestätigen lassen, es gab zu DDR-Zeit keine Rechten. Jedenfalls nicht aufgetreten. Die Rechten sind eigentlich erst wirklich nach der Wende aufgetaucht. Auch an ganz bestimmten Stellen. Weniger, mindestens also im kirchlichen Bereich. Bei uns auf dem Campingplatz in Bühl kam es natürlich öfter mal vor, dass da so eine, manchmal dachte ich sogar so eine Möchte, will gerne recht sein, auftauchten, die Stimmung machten und sich gegen alles, was da war, auflehnte. Und wir haben manchmal als Mitarbeiter von dem Team die Chance genutzt, auch gerade mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen, was uns nur selten gelungen ist, aber es ist uns gelungen. Wir haben die Möglichkeit gehabt, auch Schlimmes abzuwenden. Campingplatzleitung war uns dafür sehr dankbar. Und wenn wieder mal irgendeine Schlägerei gab unter denen, die dort Camping machten und den Rechten, dann haben wir verbunden, im wahrsten Sinne. Und wir haben auch die, die verwundet waren, ins Krankenhaus geschafft. Das war für die Rechten unbegreiflich, wie blöd die Christen sind. Aber wir haben es und waren sehr dankbar, dass wir es also tun konnten und haben also eigentlich nur in seltensten Fällen auf dem Campingplatz Rechte erlebt. Aber es kommt vor, heute, bis heute. Schlusspunkt von mir. Ich sage nochmal, ich bin unwahrscheinlich dankbar, dass mich ganz persönlich damals der Johannes Winkler geprägt hat. Für mein ganz persönliches Leben. Und ich ergänze es nochmal oder setze nochmal fort, was der Jens vorhin sagte. Christen müssen bleiben, einen Standpunkt haben, aber bitte den Standort, den sollten wir öfter wechseln. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Unter DDR-Zeiten ist uns das, denke ich, noch mehr gelungen wie manchmal heute. Wir konnten helfen. Wir hatten viele Mitarbeiter, die bereit waren, mitzumachen. Ich bin dankbar, dass wir vielen, gerade in der DDR-Zeit, jungen Leuten zum Glauben helfen konnten. Und viele sind heute noch dabei, dafür bin ich unwahrscheinlich dankbar. Und er sagt, wie ging denn das alles weiter? Der kann sich gerne informieren. Hier vorne liegen Flyer. Heute ist ja das eine einheitliche Sache für ganz Deutschland. Kirche unterwegs, die Campingarbeit. Dürft euch dort gerne informieren. Und noch ein kleiner Hinweis. Werbung muss dabei sein. Sollte jemand noch nicht wissen, was er ab Herbst 2011 macht, wir suchen noch einen jungen Mann im missionarischen diakonischen Jahr. Schönen Dank für euer Interesse. Wir sind noch da. Wer noch irgendwas Konkretes wissen will, darf das gerne noch uns fragen. Schönen Dank.